Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, dann stelle ich fest, in den meisten Gemeinden würde jetzt der Gottesdienst schon schließen. Ich hoffe, ihr habt noch etwas Geduld. Es ist schön, hier zu sein, Geschwister, für Heli und mich ist es wieder eine Freude, dass wir hier sein dürfen. Ich möchte auch Peter herzlich danken, der uns heute hergefahren hat. Wir brauchen das und sind dankbar, dass das möglich wird. Der Gedanke, der mir heute aufs Herz, also für heute aufs Herz gelegt wurde, ist, dass ich euch etwas über das Reich Gottes sagen möchte. Johannes der Täufer begann seinen Dienst und sagte, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und Jesus begann seinen Dienst, indem er sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ein Reich ist ein Gebiet, über das ein Herrscher gesetzt ist. Und in jedem Reich gelten die Gesetze dieses Königs oder dieses Herrschers. Das Reich Gottes ist eigentlich die Herrschaft Gottes. Und Jesus sagte, mit seinem Kommen auf diese Erde hat die Herrschaft Gottes angefangen. Diese Herrschaft ist für uns Menschen unsichtbar. Sie betrifft einen Bereich, den wir nicht kennen. Es wird einmal sein, dass die Menschen auf dieser Erde diese Herrschaft sehen, aber im Moment noch nicht. Wir leben in einer Kultur und in einer Gesellschaft, die innerhalb der Grenzen dieses irdischen Lebens denkt, sieht. Diese Gesellschaft, die Menschheit lehnt das Eingreifen Gottes ab und ist dem verschlossen. Wahrheit, wie sie verstanden wird, muss dem Denken, dem rationalen Denken standhalten. Der Mensch muss alles unter Kontrolle haben. Außer der Materie, deren Existenz und Entwicklung und Veränderung existiert für ihn nicht. Darum scheint ihm nur das real zu sein, was man sehen, prüfen und rational beweisen kann. Jede Erfahrung muss für den Menschen unserer Zeit eine rationale Erklärung haben. Und so setzt man die Vernunft zur obersten Instanz in allen Angelegenheiten. Engel, Dämonen, Wort Gottes, die Wiederkunft Jesu werden an diesen Maßstäben gemessen. Aber das Evangelium, dass Jesus und durch Jesus auf diese Erde kam, kann man nicht nur rational erklären. Das Evangelium und das Wirken Gottes betrifft ein Gebiet, das man nur im Glauben erfassen und erleben kann. Und dieser Glaube beruht auf dem Geist des Menschen. Es ist bemerkenswert, dass Menschen, die so denken, wie ich sie eben beschrieben habe, können durchaus Gutes tun und Böses meiden. Und für sie ist es deshalb kaum nachvollziehbar, wenn die Bibel sagt, wir sind allzumal Sünde und uns fehlt etwas. Aber seht ihr, Lieben, es geht nicht primär um Gutes und Böses. Dazu ist die Rettung nicht gekommen und geschenkt. Es geht um eine innere Erneuerung des Menschen. Und Jesus sagt, das hat mit dem Reich Gottes zu tun. Das Reich Gottes hat jetzt mit Jesus begonnen. Und als er auf dieser Erde war, war es das Bemühen des Vaters. So drückt es Jesus aus in all seinen Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Es war das Bemühen des Vaters, Gottes, dass die Menschen ihn erkennen sollen als das, was er ist. Sohn Gottes, Messias und zu guter Letzt Retter. Jesus sagt, nicht nur ich sage, dass ich Gottes Sohn bin. Johannes der Täufer hat euch das gesagt. Er sagt, Gott vom Himmel hat gesprochen, als er getauft wurde. Und viele hörten das, das ist mein geliebter Sohn. Und darüber hinaus die Wunder und Zeichen, die ich tue, beweisen all das. Aber der Mensch konnte mit dem nichts anfangen, weil er denkt anders. Er suchte alles zu ergründen mit seiner Vernunft, mit seinem Verstand. Aber Jesus sagte seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, er ist gekommen, um das Reich Gottes anzufangen, einzusetzen. Und in seinem Bemühen, in der Lehre seiner Jünger, versuchte er möglichst, ihnen klarzumachen, was es mit dem Reich Gottes in sich hat oder auf sich hat. Er erzählte ihnen Gleichnisse, um das, was die Menschen Geheimnisse des Reiches Gottes sagen, zu begreifen. Wenn ich heute jetzt ein wenig lehrmäßig predigen oder lehren werde ich viele Bibelstellen erwähnen. Ich kann die nicht lesen, ich werde sie euch nur sagen, ihr könnt die zu Hause nachlesen. Aber Jesus versuchte, seinen Jüngern durch Lehre, durch Predigt nahezulegen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Als er anfing, sagte er zu seinen Jüngern, selig sind Menschen, die eine gewisse Voraussetzung in ihrem Leben haben. Und er bezieht sich in all diesen Seligpreisungen, wenn er sagt, wer selig ist, auf Menschen, die eine innere Veränderung erlebt haben und erleben müssen. Darum verstehen die Menschen das nicht. Und nachher, nach der Bergpredigt, fing er an, durch Gleichnisse die Menschen und besonders seine Jünger zu belehren, dass sie begreifen, worum es geht. Und er begann in Matthäus 13 mit der Grundlage und er sagt, eines Tages ging ein Mann auf das Feld, hat Samen ausgestreut. Einiges, das lesen wir in Matthäus 13, 1 bis 9. Einige Same fiel auf den Weg, anderen auf felsigem Boden, in Dornen und auf guten Boden. Und sagte, was auf den Weg gestreut wurde, wurde zertreten oder von den Vögeln aufgerafft. Was auf Felsengrund gestreut wurde, ging zwar schnell auf, hatte aber keine Wurzeln. Und dann, was in Dornen kam, wurde erstickt. Aber einiges war auf guten Boden gefallen. Und seine Jünger fragten ihn, was heißt das? Und Jesus erklärte es. Er sagt, manche Menschen, wenn sie das Wort Gottes hören, begreifen sie absolut nichts. Und sie mögen unter der gesalbtesten Predigt sitzen, sie verstehen nichts, begreifen nichts. Sie gehen weg, alles ist vergebens bei ihnen. Er sagt, andere Menschen sind da, die hören das Wort Gottes und nehmen es begeistert auf. Aber dann kommt der Moment, wo die Sonne sticht, wo sie ihr Leben unter die Herrschaft Jesu stellen sollen. Das passt ihnen nicht. Und er sagt, sie haben keine Wurzel. Der Boden war nicht gut. Und dann sagt er, das unter die Dornen sind Menschen, die hören das Wort, nehmen es auch auf, aber sie wollen absolut nichts von dem Leben dieser Welt loslassen. Und das erstickt die Botschaft, das Wort. Und nur einiges fällt auf guten Boden und bringt Frucht. Was ist nun das Geheimnis, dass das Wort Gottes, wenn es verkündigt wird, Frucht bringt? Natürlich setzt die Bibel voraus, dass das ein Verkündiger ist, der unter Gottes Führung steht. Aber Frucht hat mit dem Boden, mit der Qualität des Bodens zu tun. Und ich möchte es kurz machen. Nur ein Boden, und unser Boden ist das Herz. Nur ein Boden, der durch Umkehr und Buße bearbeitet wird und wurde, ist ein Boden, wo das Wort Gottes Frucht bringt. Ich habe jetzt nicht die Zeit, durch die ganze Bibel das zu beweisen. Aber immer, wenn Gottes Volk oder Menschen Buße getan haben von Herzen, ist etwas, was Gott sagte, in ihrem Leben aufgegangen. Dann sagte Jesus ein anderes Gleichnis in Matthäus 13, 31 bis 32. Er sagte, das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn, kleines Körnchen, das wächst heran und wird eines Tages zu einem Baum und die Vögel nisten darin, dahinter. Und was ist eigentlich die Umkehr zu Jesus? Buße tun. Die Umkehr zu Jesu, Buße tun, ist doch nichts anderes, als das ganze Leben unter seine Herrschaft zu stellen. Und nun sagt Jesus, wenn ein Mensch dieses tut, dann wird bald alles in seinem Leben von dem überschattet sein. Seht, der Baum selbst, er trägt ja keine Frucht, aber er bietet Schatten und überschattet etwas. Und wenn wir Jesus annehmen, nachdem wir Buße getan haben, dann wird unser Leben, wenn wir unter der Herrschaft Jesu bleiben, überschattet von etwas ganz Positivem des Wirkens Gottes. Und dann sagt Jesus noch weiter ein Gleichnis in Matthäus 13, 33, das Gleichnis vom Sauerteig. Er sagt, Menschen, die das Reich Gottes annehmen wie ein Kind, die umgekehrt sind, die unter der Herrschaft Jesu anfangen zu leben und bleiben, werden merken, dass bald ihr Leben durchdrungen wird in vielen, allen Bereichen von dem, was Gott will. Merken wir etwas? Jesus hat seinen Jüngern versucht beizubringen, es reicht nicht, dass ihr einmal nur eine Entscheidung trifft, mir nachzufolgen, sondern er macht es ihnen klar anhand von Lehren und anhand der Gleichnisse, in ihm zu bleiben, dass etwas in ihrem Leben anders wird. Und Jesus macht es den Jüngern klar, welcher Stellenwert das Reich Gottes in unserem Leben haben muss, wenn wir ihm wohlgefallen wollen. Das erklärt sie in dem Gleichnis in Matthäus 13, 44 bis 46. Er sagt, das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verborgen hat. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hat, und kaufte den Acker. Müssen wir eines wissen. Ein Gleichnis dient nicht als Grundlage der ganzen Lehre Jesu. Ein Gleichnis will die Lehre Jesu bestätigen. Manches Mal nur auf einem Gebiet. Es geht nicht darum, dass wir jetzt etwas entdecken und Geld ausgeben müssen und es kaufen und vorher etwas eingraben. Nein. Er sagt, wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hat, und kaufte sie. Als ich unter der Wirkung des Heiligen Geistes überführt wurde von meinem sündigen Zustand, ich bin christlich erzogen, ich wusste viel vom Evangelium, aber erst als ich vom Heiligen Geist überführt wurde, dass ich verloren bin, da war mir nichts anderes wichtig, als Rettung anzunehmen. Und Jesus sagt, Menschen, die erkennen, die anfangen zu begreifen, was Jesus für sie getan hat, weshalb er das tat, wenn sie anfangen zu überlegen, dann werden sie feststellen, das ist so wichtig, dass sie bereit sind, ihr eigenes Leben aufzugeben und das anzunehmen. Jesus zeigt seinen Jüngern, welcher Stellenwert das Reich Gottes in unserem Leben haben muss durch dieses Gleichnis. Er sagte seinen Jüngern, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann bekommt ihr das, was ihr eigentlich wollt auf dieser Erde und braucht auf dieser Erde. Ich habe das erlebt. Wir leben es bis heute. Gott steht zu seinem Wort. Das Problem, das wir haben, wir meinen, in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe, jetzt setze ich mein Vertrauen ganz auf Jesus, 10 Minuten später bekomme ich das, was mir fehlt. Nein, so funktioniert das nicht. Aber richte dein Leben ganz nach Gott aus, dass der Stellenwert des Reiches Gottes primär in deinem Leben ist, und schau nach kurzer Zeit in deinem Leben zurück und du wirst feststellen, hoppla, das geht ja ganz anders, wie ich das gedacht habe. Gott fängt an, für dich zu sorgen. Und dann versuchte Jesus, seinen Jüngern durch ein Gleichnis klarzumachen, dass der Herr im Reich Gottes ganz anders ist, obwohl sie das bei ihm erlebten, aber sie verstanden noch immer nicht alles, dass der Herrscher des Reiches Gottes ganz anderer Natur ist wie ein Mensch. Erzählte er ihnen das Gleichnis in Matthäus 20, 1 bis 11 bis 9 bis 16. Er sagt, der Hausherr, der Arbeiter suchte für seinen Weinberg. Und wir kennen das, ging früh morgens raus, hat einige angestellt, später wieder. Und dann zur letzten Stunde wieder einige angestellt. Und dann kam der Zahltag und er begann mit denen, die nur eine Stunde arbeiteten. Und sie bekamen den gleichen Lohn wie die, die am Anfang gearbeitet haben. Und unser menschliches Denken ist so, dass wir sagen, das ist ungerecht. Jetzt haben den ganzen Tag gearbeitet und die nur eine Stunde. Aber seht, die Barmherzigkeit und Güte Gottes übersteigt unser menschliches Denken bei weitem. Einige von uns sind hier, die in ihren jungen Jahren gerufen wurden, Jesus nachzufolgen. Und wir haben uns ihm ergeben und durften ihm dienen und dürfen ihm dienen. Und was verspricht er uns? Ewiges Leben. Er verspricht uns, bei ihm sein zu dürfen. Viele, viele Dinge. Aber einige von euch haben das Evangelium gehört in eurem Alter. Und ihr habt euch zu Jesus gewandt. Er hat euch angenommen. Und ihr bekommt den gleichen Lohn. Jetzt nicht Lohn für das, die Arbeitsweise, die wir tun, aber bekommt den gleichen Stand, den ich bekomme, weil ich länger dem Herrn diene. Sind wir nicht dankbar, dass Gott so ist? Seien wir mal ehrlich. Sind wir nicht dankbar, dass Gott so ganz anders ist wie wir Menschen? Jesus sagte dem Dieb am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die Jünger mussten das begreifen. Wir müssen das begreifen. Und dann zeigte der Herr Jesus, dass der Herrscher im Himmelreich ernst genommen werden muss. Er erzählte das Gleichnis in Matthäus 22, 1 bis 4. Von der Berufung zum Hochzeitsmahl. Viele würden eingeladen. Und dann hieß es, jetzt ist der Tag da, der Hochzeit kommt. Und dann wird uns berichtet, da hat der eine nach dem anderen eine Entschuldigung. Und was war es? Es waren keine groben Sünden, wie wir das nennen würden, sondern es waren Dinge des Alltags. Diese Menschen, die diese Einladung bekommen hatten und jetzt den Ruf nicht annahmen, zum Fest zu kommen, haben Dinge des täglichen Lebens vor den Ruf Gottes gestellt. War es nicht so, als Gott die erste Erde richten musste unter Noah? Die Menschen kauften, verkauften, bis Noah in die Arche ging. Jesus sagte uns, wir sollen aufpassen, dass wir nicht durch Essen, durch Dinge des Alltags so verstrickt werden, so eingenommen werden, dass das uns so einnehmen wird, dass wir den Ruf verpassen, auf ihn ausgerichtet zu bleiben. Und wir wissen, Jesus sagte das zunächst dem Volk Israel, aber er sagt das uns allen. Der Herr war den Eingeladenen nicht bedeutsam genug, Dinge des Alltags für ihn beiseite zu geben. Und das hängt mit dem anderen Gleichnis zusammen, dass Jesus den Jüngern sagte in Matthäus 25, wo er vom ersten Vers bis 13 von den törichten und klugen Jungfrauen sprach. Er sagt, das Himmelreich gleicht diesem, was ich euch jetzt sage. 10 Jungfrauen, alle gingen aus dem Bräutigam entgegen. Wie immer du das deuten willst, das spricht von Menschen, die alle eine Begegnung mit Jesus hatten. Die anfingen, Jesus nachzufolgen. Fünf waren klug, 5 waren töricht. Und dann sagt die Bibel etwas Interessantes. Der Bräutigam verzog und alle sind eingeschlafen. Es gab eine Zeit im Leben dieser Gruppe, dieser Menschheit, wo man auf die Wiederkunft Jesu absolut keine Bedeutung gab. Es schien, als wäre das gar nicht wichtig in der Verkündigung, im Betrachten, im täglichen Leben. Aber dann kam der Moment, wo ein Ruf erscholl, der Bräutigam kommt. Und dann sind sie alle aufgewacht. Und die Klugen, so sagt es die Bibel, hatten Öl in ihren Lampen. Und die Törichten nicht. Die Tatsache, dass die Klugen den Törichten sagten, geht und kauft euch, sagt mir, dass das nicht irgendein einzelner Punkt war, den diese Törichten verpassten, sondern in der Bibel ist das der Begriff des Kaufens immer damit verbunden, des Preisgebens von etwas, das einem fest anhaltet. Und was die Törichten sagten, was die Klugen den Törichten sagten, ihr habt versäumt, euer altes Leben preiszugeben, geht und ordnet das, damit ihr mitgehen könnt. Aber es war zu spät. Sie kamen dann zum Bräutigam und sagten, tu uns auf. Und er sagt, tut mir leid, ich kenne euch nicht. Ja, kennt Gott den Menschen denn nicht? Sagt nicht die Bibel, dass wir ihm alle bekannt sind? Ganz sicher. Aber das spricht von einem anderen Kennen. Ich kenne euch nicht als diejenigen, die nahe mit mir verbunden lebten. Ihr habt nie meine Gegenwart gesucht. Ihr gingt zwar in Gottesdienste, aber ihr habt nie meine Gegenwart gesucht. Ihr habt euch zufrieden gegeben mit einem äußeren Christentum, nicht mit mir. Die Jünger mussten etwas begreifen. Und wir auch. Eine beständige Ausrichtung auf unseren König, auf unseren Herrn. Es geht nicht darum, um einzelne Erlebnisse, die schön sind. Es geht darum, um einen Zustand, der in unserem Leben anhält, wächst und tiefe Verbindung mit ihm hat. Und dann zeigte Jesus den Jüngern durch ein Gleichnis, dass wir Menschen, seine Nachfolger, eine Aufgabe zu erfüllen haben. Matthäus 25, 14 bis 28. Uns wird was gegeben, Talente. Die Bibel spricht von Gaben, die er uns gibt, Fähigkeiten durch den Heiligen Geist. Gott möchte, dass das angewandt wird, dass wir das tun. Und die Bibel zeigt uns, wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Wem wenig gegeben wird, wird wenig gefordert, aber gefordert wird von jedem. Und Gottes Wort zeigt uns, wir müssen Rechenschaft geben. Es ist der Herr, der die Fähigkeiten unter seinen Kindern verteilt. Und eines Tages wird er fragen, was haben wir damit gemacht? Petrus schreibt im ersten Brief, im ersten Kapitel, im 17. Vers, und wenn wir den als Vater anrufen, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet aufgrund seines Tuns, führt, solange ihr in der Fremde, solange ihr auf der Erde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Brüder und Schwestern, wenn unser Herz die Wahrheit eines jeden Gleichnisses erfasst hat und annimmt und wir darin leben, dann werden wichtige Veränderungen in unserem Leben geschehen und die Gemeinschaft mit dem Herrn wird zunehmen. Jesus hat den Jüngern nicht nur diese Gleichnisse erzählt, sondern er hat in seiner Lehre später Dinge erwähnt, die er durch diese Gleichnisse meinte. Menschen haben das nicht gleich erfasst. Einer kam mal zu ihm und sagt, Herr, meinst du, es werden nur wenige gerettet? Und da sagt Jesus, kümmere dich doch nicht um die anderen. Sei auf der Hut, dass du gerettet wirst. Dann sagte er etwas und er verband das mit einer Lehre. Er sagte, Menschen, die so denken wie du, die werden, wenn Jesus kommt, dastehen und nicht bereit sein. Und dann werden sie zu mir kommen und sagen, Herr, haben wir nicht mit dir gegessen, mit dir getrunken? Du hast uns belehrt auf den Straßen, du müsstest uns kennen. Und er sagt, tut mir leid, ich kenne euch nicht. Es geht nicht nur darum, dass wir einmal eine Entscheidung für Jesus treffen, sondern dass wir in ihm bleiben und in ihm leben. Jesus sagte den Jüngern, damit sie das besser verstehen, dass welchen Wert das Reich Gottes für sie haben soll. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Das heißt doch nicht, dass wir unsere Eltern verachten sollen, aber er sagt, wer meine Ansprüche, die ich an ein Kind Gottes habe, vor die Ansprüche seiner Mutter, seiner Eltern hat, stellt, der ist meiner nicht wert. Jesus versuchte, die Jünger weiterzuführen und in ihrem Leben das zu erreichen, dass sie im Reich Gottes zu Hause sind. Er sagte einmal, Reiche haben es schwer, in das Reich Gottes zu kommen. Was meint ihr damit? Die Jünger waren fassungslos. Wenn das so ist, wie du sagst, dann kann ja niemand gerettet werden. Er sagt, nein, ihr begreift das nicht. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Er sagt, Reiche haben die größte Mühe, die Ansprüche Gottes vor andere Ansprüche in ihrem Leben zu stellen. Aber er sagt, bei Gott ist das möglich, dass sie zur Einsicht kommen, dass sie die Ansprüche Gottes über alles stellen. Dann erzählt er ihnen, damit sie merkten, wie sie eingestellt sein sollten. Ein Mann hatte zwei Schuldner. Und als sie nicht hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Wow. Diejenigen, die das betrifft, die jubeln, die rühmen Gott. Warum erzählt er das? Um ihnen zu zeigen, wie er ist, wie wir werden sollen. Wie verstehen wir nun die Gemeinde Jesu auf der Erde im Blick auf das Reich Gottes? Die Gemeinde ist nicht das Reich Gottes. Die Gemeinde ist von Gott gesetzt und Gott hat der Gemeinde Gaben gegeben, Hirten, Lehrer, Apostel, Evangelisten, Propheten, um sie zuzurüsten für das Werk des Dienstes. In der Gemeinde soll das Reich Gottes gelehrt werden. Wir sollen Reich Gottes Menschen sein, die in diesen Dimensionen denken. Und das geschieht nicht über Nacht. Da brauchen wir Erziehung, da brauchen wir Lehre, da brauchen wir vieles. Jesus erzählt ein anderes Gleichnis. In Matthäus 13, 34 bis 30. Das Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Und ihr wisst, da sagt er, da hat der Hausherr Samen gestreut, hat eine gute Saat gemacht und dann kommen die Angestellten nach einiger Zeit und sagen, hör mal, was sehen wir hier? Wir sehen noch Unkraut hier. Er sagt, das hat mein Feind getan. Sollen wir hingehen, das auszureißen? Nein. Wartet bis zur Zeit der Ernte. Und die Jünger haben das nicht so gut verstanden. Und dann in seiner Erklärung sagt Jesus, hört mal, der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Und die Erntearbeiter sind die Enkel, die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt, verbrannt, und so wird es auch am Ende der Welt sein. Nun hört gut zu. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die den Gesetzlosen, die ein gesetzloses Leben geführt haben. Interessant. Aus seinem Reich. Jesus hat kontinuierlich die Jünger gewarnt, sich nicht verführen zu lassen. Es gibt kaum im Neuen Testament so viele Hinweise wie Vorsicht vor falschen Propheten. Und eines macht die Bibel klar: falsche Propheten, wie die Bibel sie meint, in diesem Sinn sind nicht Menschen, die von weit von anderen Religionen kommen, sondern es sind Menschen, die aus der innerhalb der Gemeinde ihre falschen Wege zeigen. Menschen, die bewandert sind, Historiker, sagen uns, der Weizen, von dem hier die Rede ist, und das Unkraut, war so ähnlich, dass man sehr aufpassen musste, es unterscheiden zu können. Und Brüder und Schwestern, wir leben in einer Zeit, in der viele Ansichten, Meinungen, Haltungen und komische, vielleicht sind sie für manche Menschen nicht mehr komisch, Lehren in Gemeinden auftreten, die so ähnlich sind, aber doch nicht das Wort Gottes. Ich weiß nicht, wie oft ich von Menschen gehört habe, ich glaube, Jesus ist so. Ist das ein biblischer Glaube? Nein. Jesus ist, wie er uns in Gottes Wort geschrieben ist. Jesus sagt, und er warnte seine Jünger, er sagt, am Ende der Zeit werdet ihr feststellen, dass Menschen rein äußerlich ein christliches Gebäude aufstellen, das sehr, sehr ähnlich, wenn nicht gleich ist, wie ein anderes. Aber ein großer Unterschied wird sein im Fundament. Er sagt, Verführer werden kommen aus eurer Mitte. Und dann sagt er, wer meine Worte hört und tut, was ich sage, der hat das Fundament, das vor Gott bestehen wird. Und wer meine Worte hört und das, was ich sage, nicht tut, dessen Haus zerfällt, obwohl es schön gebaut ist. Ich denke, die Gleichnisse sind von Jesus gegeben, nicht, dass wir ein Gleichnis nehmen und aus diesem Gleichnis die ganze Lehre Gottes Jesu erfahren wollen. Nein, nein, das tun wir nicht. Sie heben etwas hervor, dass wir verstehen können, was Gott meint. Und die Gleichnisse sind uns gegeben, dass wir Menschen des Reichs werden, des Himmelreichs werden. Ich habe mal eine Predigt gehalten, und ich meine, ich habe sie hier auch gepredigt, ob wir schon integriert sind im Reich Gottes. Habe ich hier darüber gepredigt? Ich schüttel den Kopf, vielleicht werde ich das noch tun. Was heißt das? Integration ist ein Thema in aller Welt. Und was ist die Problematik? Menschen kommen gerne in ein Land, wo es ihnen gut geht. Jedenfalls besser, wie sie es hatten. Aber sich zu integrieren, ist schon ein anderes Kapitel. Und wisst ihr, viele Menschen, wenn sie das Evangelium hören, dann nehmen sie es mit Freuden auf. Aber wenn es um Integration geht, die Wesenszüge des Reiches Gottes anzunehmen, das ist schon etwas anderes. Und Jesus meint eigentlich dieses. Wenn wir Christ geworden sind, sollten wir darauf achten, dass wir in dieses Reich hineingeboren wurden. Anders kommt man nicht hinein. Wenn wir Christen geworden sind, sollten wir darauf achten, dass wir uns jetzt ins Reich integriert werden. Die Wesenszüge des Reiches Gottes annehmen. Und das meint er nach meinem Dafürhalten, wer das Reich Gottes an erste Stelle stellt, der wird alles bekommen, was er braucht. Nicht wer sich bekehrt hat, nicht der schön singen kann, nicht wer in der Sonntagsschule lehrt, sondern wer integriert ist im Reich Gottes, wer sich im Reich Gottes denken und in den Wesenszügen bewegt oder sich danach ausstreckt. Nun, mit dem möchte ich schließen. Heißt das jetzt, dass wir perfekt sein müssen wie Jesus? Nein. Aber wisst ihr, was es heißt? Wir jagen danach. Wir strecken uns aus. Und Jesus sagte etwas, was ich persönlich immer wieder so dankbar annehme. Wenn wir versagen, was sollen wir tun? Um Vergebung bitten. Wie oft wird der Herr uns vergeben? Was meint ihr? Immer. Petrus sagt, Herr, ist es genug, wenn ich meinen Bruder 7-mal am Tag vergebe? Jesus sagte, Petrus, hast du noch nicht begriffen? Er sagt nicht diese Worte, die ich euch jetzt sage. Aber er sagte, Petrus, du musst doch begriffen haben, was ich gelehrt habe. Nicht 7-mal, 7-mal, 70-mal. So ist er. Halleluja. Weißt du, was das heißt? Wir sollen uns ausstrecken. Nicht liegen bleiben. Nicht sagen, es geht doch nicht, sondern uns ausstrecken und danach trachten, ihm ähnlicher zu werden. Nun, das ist eine etwas andere Predigt wie sonst. Aber ich glaube, dass wir uns im Lichte Gottes erkennen und der Herr uns helfen will, dass wir nachjagen nach dem, was Gott wohlgefällig ist. Und wir vielleicht aus einer anderen Sicht einmal unser Leben betrachten, wie es im Reich Gottes sein soll. Herr, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für dein Wort und für das Wirken des Geistes. Danke, dass du uns belehrst und uns persönlich hilfst, dein Wort zu verstehen und in unserem Leben anzuwenden. Zu deines Namens Verherrlichung, zu deinem Lob und zur Verbreitung deines Reiches. Amen. Amen. Amen.